Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Ballerflüsterer Podcast. Ich muss so ein bisschen erstmal mich entschuldigen, dass wir nicht regelmäßig da Content weiter nachgesetzt haben. Lach jetzt einfach daran, dass ich sau viel zu tun hatte. Ich bitte das zu entschuldigen, aber wir haben viele Themen auf dem Zettel und immer wir ist die Community in meiner Verbindung. Denn sonst würde das Ganze ja nicht funktionieren. Es würde mir ja nichts bringen, wenn ich für mich alleine im stillen Kämmerlein mir das erzählen würde. Denn ich möchte es versuchen, aufgrund von meinem Job, den ich jetzt mittlerweile über 18 Jahre mache, als selbstständiger Angelguide im Wallerbereich, die Leute da mitzunehmen, wie man Entscheidungen trifft, möchte den Leuten dadurch aber auch zeigen, wie Wallerangeln ein Stück weit funktioniert und was damit alles zusammenhängt, welchen Nervenkrieg man da sehr häufig selber durchlebt, und nehme immer wieder regelmäßig Fragen der Community mit rein. Also von daher, falls du hier neu bist auf dem Wallerflüsterer Podcast, erstmal hallo und herzlich willkommen. Und ansonsten natürlich auch an die Stamm-Community, für euch mache ich das. Und vielen Dank für die regelmäßigen positiven Nachrichten, hauptsächlich dann immer über Instagram. Und falls auch du dich da angesprochen fühlst, mit mir da Kontakt aufzunehmen, weil du Fragen hast, Anregungen, Kritik, melde dich einfach, wie gesagt, über Instagram, das ist der direkteste Weg, oder mittlerweile auch bei YouTube. Und bei YouTube hatte ich nämlich jetzt ganz aktuell meine erste Live-Schaltung gemacht. Technisch gesehen habe ich da natürlich gleich wieder so klassische, ja, Anfängerfehler gemacht. Ich hoffe, dass mir das so ein bisschen die Community erstmal verziehen hat, weil gemeldet hat sich erstmal speziell wegen dem keiner. Aber es hat mich dann selber genervt, und zwar diese Ausrichtung mit dem Handy-Display. Also quer und hochkant, ja, das war für mich auch dann ein bisschen nervig, aber ich hatte dann auch Angst, im laufenden Chat das umzustellen, da groß drauf umherzudrücken. Und deswegen haben wir es jetzt erstmal so durchgezogen, die Resonanz war gut. Um die 1000, etwas über 1000 aktive Nutzer, die da drinnen waren. Und das hat Spaß gemacht, direkt vom Wasser. Und gleich dazu, ich konnte dazu wirklich einen coolen Fisch noch fangen. Circa nach ein paar Stunden, nachdem ich den Livestream gesendet hatte. Also das hat wirklich alles gepasst. Eine richtig coole Sache da. Und falls ihr euch da auch wieder, ja, angesprochen fühlt, eure Fragen da reinzuhauen, entweder persönlich, wie gesagt, über Instagram oder bei der nächsten YouTube-Live-Session, die ist schon geplant. Da könnt ihr mir dann wieder eure Fragen stellen und dann gehe ich die direkt am Wasser durch. Und jetzt gehen wir mal auf das aktuelle Thema ein, warum ich diesmal einen Podcast zu diesem Thema mache, weil ich da ganz oft regelmäßige Fragen habe. Und zwar das große Thema Angeln mit dem Circle Hook. Da wollen wir mal reingehen. Ich will mir eure Fragen annehmen. Ich will da meine Erfahrung mit einfließen lassen und gehe als allererstes mit euch mal durch. Was ist denn ein Circle Hook? Wo kommt denn das her? Viele von euch kennen natürlich einen Angelhaken. Das gehört nun mal zum Fischen dazu. Wir müssen ja dem Fisch irgendwie haken, wenn der uns einen Köder frisst. So, und das ist ja erstmal egal, was wir da dann fischen. Aber wir müssen ja irgendwie dem Fisch einen, ja, Fixpunkt setzen, um ihn dann mit Rute, Rolle und Schnur aus dem Wasser zu ziehen. Und diese Circle Hook Geschichte ist im Prinzip ein sogenannter Kreishaken. Und ich kenne die Geschichte so, ihr könnt mich da aber gerne revidieren, falls ihr da eine andere Informationsquelle habt, dass das aus der Legleinfischerei kommt beim Thunfischangeln. Also diese Meeresfischerei, da wurden sehr häufig, ja, teilweise kilometerlange Netze, also Netze ist es nicht, das sind Leinen, an denen verschiedene Fixpunkte, so ähnlich wie im Paternoster-System, dann immer mit Köder bestückt wurde und die wurden dann abgelassen. Und diese Kreishaken haben den, ja, für viele, die das erste Mal sehen, komplett untypische Form, weil die Hakenspitze, kann man sagen, so 45 Grad oder noch mehr, was wird das sein, 90 Grad abgewinkelt ist. Aber die haben halt damals irgendwann festgestellt, dass diese Hakenform den Vorteil besitzt, wenn der Thunfisch zum Beispiel den Köder nimmt, dass er sich selber reindreht, ohne einen, ja, Anhieb zu setzen, beziehungsweise auch einen Druckpunkt zu haben, dass der Haken selber arbeitet in dem Moment, wo der Fisch den Köder nimmt. Und so kam das natürlich irgendwann auch in die Süßwasserfischerei, so kenne ich zumindest die Geschichte, und hat auch seit vielen Jahren ihre Verfechter. Und bei mir war das ganz viele Jahre wirklich, ja, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Ich hatte da zwar mal Berührungspunkte mit den ein oder anderen Gast von mir, aber es hat sich nie so etabliert, dass man gesagt hat, okay, man fischt das jetzt dauerhaft. Warum, wieso, weshalb, das kann ich euch gar nicht sagen. Ich denke, das hat sehr oft immer mehrere Gründe. Auf der einen Seite natürlich auch der jeweilige Sponsor. Und mein damaliger Sponsor hatte diese Hakenmodelle schon mal nicht. Das war das Erste. Das Zweite ist, in der Form, wo Kunden, also Guiding-Gäste von mir, diese mit hatten und wir haben das ab und zu mal ausprobiert, war das jetzt nicht so, dass wir besser gefangen haben. Und das ist so ein Punkt, da will ich vielleicht erstmal darauf eingehen, wo ich denke schon, dass das dann mit einem gewissen Angeldruck zusammenhängt, beziehungsweise mit einer Präsentation vom Köder, so möchte ich es eigentlich gerne sagen. Denn dieses Thema Angeldruck, das ist ja wirklich ein weitreichendes Thema. Und deswegen, da glaube ich, hängt das nicht so unbedingt mit zusammen. Ich glaube, das hängt dann eher mit einer Präsentation vom Köder zusammen und wie die Fische dann unterwegs sind, um diesen zu fressen. Denn der Circle Hook ist jetzt auch nicht die aller Heilmittel, dass man 100% Bisse verwerten können. Ich habe zwar relativ wenig viel Bisse, auch deswegen habe ich mir gleich mal in meinem Fangbuch dazu, weil ich sie jetzt intensiv seit 3 Jahren fische, wirklich sehr intensiv. Und kann euch jetzt wirklich ein finales Feedback erstmal dazu geben. Und ich denke immer wieder, das hängt damit zusammen, aus verschiedenen Perspektiven erstmal. Zum Beispiel ist es ein Riesenunterschied, ob sich das Wasser eintrübt, eventuell im Herbst die Temperaturen runtergehen und die Fische wirklich auf Go sind. Und auf Go habe ich dann viele Phasen erlebt, wo der Köder so vehement genommen wurde, dass der teilweise im Schlund schon verschwunden ist. Dass in solchen Phasen ein Circle Hook nicht besser oder schlechter sein kann wie eine andere Hakenform, sollte jedem von euch, glaube ich, einleuchtend sein. Auf der anderen Seite gibt es eben halt so viele Phasen, wo wir kein trübes Wasser haben und keine Fische, die wirklich aktiv auf Nahrungssuche sind, dass für uns ja die Präsentation sehr oft viel, ja, schwieriger will ich nicht sagen, aber feiner ist. Das fängt bei den Vorfachstärken an, von unserem Vorfach, was sich ja seit Jahren mittlerweile eigentlich zu über 90% nur noch dem Mono da verschrieben hat, weil wir eben eine gewisse Steifigkeit haben. Wir haben den Vorteil einer gewissen Resettbarkeit vom Vorfach. Das heißt, wenn zum Beispiel Katzenwälse oder wir mit lebenden Ködern angeln dürfen, dass sich dieses Vorfach resettet und durch diese Steifigkeit auch den Vorteil gegenüber jetzt einem weichen Geflecht, wenn wir mit Rotationsuprosen arbeiten, dass diese schön frei auf diesen steifen Vorfach laufen können. Denn sobald wir mit dünnen Vorfächern arbeiten, mit Geflecht, haben wir immer die Gefahr, da kann ein Grashalm reichen, der sich zwischen Rotationsuprose und Vorfach verfängt, dass die Rotationsuprose euch das ganze Vorfach eindreht. Das haben wir bei Mono natürlich auch, aber in viel gemilderter Variation. Deswegen hat sich das über Jahre wirklich durchgesetzt. Also ich kenne auch mittlerweile kaum noch befreundete Walleangler, die nur noch auf Geflecht zurückgreifen. Also kenne ich fast überhaupt keinen mehr. Von daher, gerade mein favorisiertes, der Monolieder in 0,98 oder in 1,05 mit 68 Kilogramm Tragkraft. Das sind meine favorisierten Stärken. Und der ist auf der einen Seite so fein und weich, einmal sehr angenehm zum Binden. Aber auf der anderen Seite ist schön abriebsfest gegenüber 10 vom Fisch. Das ist schon mal das Erste. Diese Steifigkeit hat er trotzdem, obwohl er sehr weich ist, der Monolieder, im Gegensatz zu anderen Herstellern. Ja, und er ist unter Wasser wirklich fast unsichtbar. Auch noch so ein Aspekt. Und da, wie gesagt, denke ich, das ist immer so ein Punkt, der da zusammenspielt. In der Anfangszeit, gerade hier so oder in den Phasen, wo wir angefangen haben, an den großen Fluss in Italien zum Beispiel zu fischen, hat man gemerkt, dass man mit kleinen Montageveränderungen die Fänge verbessern konnte. Das fing damals an, die Drillinge wegzulassen in seinen eigentlichen Köderfisch. Das hat damals viel ausgemacht und mittlerweile ist das Standard, dass jeder hier am Fluss oder ich möchte mal sagen 80% der Welsangler eigentlich nur noch auf die Haarmontage für den lebenden Köderfisch zurückgreifen. Die hat unwahrscheinlich viele Vorteile und damals in der Anfangszeit hat man gemerkt, die Fische reagieren darauf, weil weniger Metall im Köder ist. Das wird sicherlich das eine sein. Ich denke aber vielmehr, dass es damit zusammenhängt, dass der Köderfisch natürlicher präsentiert wird. Selbst wenn wir damals auf relativ kleine Drillingsgrößen zurückgegriffen haben, auf eine Größe 2.0 oder 3.0, das waren so die Klassiker bei den Größen her, war es ja doch immer eine Belastung vom Gewicht. So ein Haken hat dann in der Regel 5 bis 6 Gramm Eigengewicht, der natürlich sich unter Wasser anders verhält, aber nichtsdestotrotz setzen wir den Köder ja unter die Haut einen Stich und dann trägt er dieses Gewicht on top umher. Und gerade wenn wir dann in strömungsberuhigten Bereichen geangelt haben, das ist immer so meine Tendenz, die mir dabei sehr häufig auffällt, in so Rückströmern wie Buhnen, ihr kennt das, oder in Naturufern, wo die vielen umgestürzten Bäume dafür sorgen, dass das Wasser versteht, da habe ich immer das Gefühl gehabt, dass der Köder eben aufgrund dieser zusätzlichen Beschwerung ganz anders präsentiert wird, wie eben mit einer Haarmontage, wo der eigentliche Fixpunkt nur durch die Nase gesetzt wird. Der eigentliche Fanghaken, egal ob dann der Circle Hook oder Einzelhaken, über den Köder wie ein Boilie-Haarsystem, ist dann ganz anders, weil er den nicht tragen muss. Der schwimmt quasi vor ihm separat umher. Und dadurch haben wir gerade in diesen stehenden Bereichen bei klaren Wasserstandsverhältnissen eine viel bessere Ausbeute, um überhaupt noch Bisse zu bekommen. Gerade am Grande Fiume Po ist das extrem auffällig. Ich kenne das auch von anderen Revieren, aber in anderen Revieren ist es deshalb nicht ganz so dramatisch. Und es hängt nicht unbedingt in meinen Augen mit dem Angeldruck zusammen, sondern mit dem Punkt, dass die Nahrungsgrundlage eine andere ist. Ich kenne zum Beispiel Gewässer in Frankreich, wo ich selber das ein oder andere Mal unterwegs war, wo es viel schwieriger war, einen Köderfisch zu fangen, wie einen Wels. Und das klingt sicherlich für den einen oder anderen erstmal verrückt, aber ich kenne wirklich den einen oder anderen Gewässerabschnitt, wo es fast unmöglich war, jeden Abend erstmal 6 neue Köder zu fangen oder ich sag mal 5. Das war wirklich eine Mammutsaufgabe, wo man sich schon da reinknien musste und sehr häufig hat man dann auch seine Futterfische erst in den Abend- oder Nachtstunden gefangen, dass man überhaupt noch gewisse Beutefische, Köderfische für den nächsten Tag zusammen hatte. Also das ist so ein Punkt und in solchen Revieren ist natürlich der Wels viel eher dazu verleitet, den Köder vehement zu nehmen, weil der überhaupt nicht so eine Nahrungsgrundlage hat, wie jetzt gerade am Grande Fiume Po, wo wir gefühlt Tonnen an Meereschen haben. Und deswegen denke ich, ist das auch einer der Gründe, der immer mit dazu zusammenspielt. Also es gibt in meinen Augen nicht das perfekte Setup, was das Rig angeht, aber es gibt jetzt schon in meinen Augen fast eins, was uns wirklich in vielen Situationen zu 80, ich möchte mal behaupten, zu 90% erstmal Bissauswertung macht. Das ist schon mal der erste Riesenvorteil und überhaupt dazu geeignet ist, Bisse zu bekommen. Denn das ist das, was ich schon gesagt hatte, wer hier jetzt am großen Fluss noch mit großen Drillingen angelt, große Einzelhaken, dicke Monophile oder Kevlar-Vorfächer in 1,2, 1,3, 1,4 mm Stärken, der wird halt mitkriechen, dass die Bisse extrem schwer sind, überhaupt noch zu bekommen. Und das, wie gesagt, ist nicht immer in meinen Augen das große Thema Angeldruck, wo viele sich dann das so ein bisschen wegschieben, sondern ich denke eher der Präsentation von den Köder geschuldet. Der schwimmt ganz anders, der verhält sich unter Wasser anders. Und gerade große, erfahrene Fische, die eben durch das Releasen schon misstrauischer werden, gerade bei dieser Nahrungsaufnahme ist es ja anders. Und das möchte ich ganz kurz hier nochmal dazu werfen, damit wir uns da auch nicht falsch verstehen. Denn man merkt das zum Beispiel bei dieser Live-Angeltechnik, die ich ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre jetzt betreibe. Und da ist es komplett anders, denn da merkt man, es gibt überhaupt keinen Angeldruck. Da kann es sein, man releast einen Fisch und fängt den 2-3 Tage später am selben Spot wieder. Und das ist aber nicht dem geschuldet, dass der jetzt so blöd ist oder so, sondern dass wir den Köder an den Fisch bringen. Das ist dieser Unterschied. Bei dem Ansitzangeln, wo die Circle Hooks nun mal ihre meiste Zeit Daseinsberechtigung auch verweilen aktuell, ist es halt so, dass der Fisch aktiv auf unsere Beute gehen muss, sonst funktioniert nun mal das nicht. Und bei dem Live-Angeln ist es nun mal anders. Da bringe ich den Köder zum Fisch und kann den wirklich reizen. Und ich hatte das jetzt erst wieder die Tage, weil ich hier nämlich noch schön verschlammt am Ufer sitze, verschleimt, weil wir den ein oder anderen wirklich großen Fisch hatten, jenseits der 100 Kilo auf Live-Angel-Methode mit Würmern, den wahrscheinlich beim Ansitzangeln in der Form erstmal so nicht gebissen hätte. Denn wir haben den Fisch gesehen und behagt. Das heißt, der ist runter und wollte eigentlich weg von dem Köder. Der hat ihn mitgekriegt und ist quasi einfach nur abgetaucht. Der stand 2 Meter flach unter der Oberfläche, über 8 Meter Wassertiefe. Dann ist er runter, bis auf 7 Meter teilweise, und ist dann wieder hochgekommen. Dann wollte er eigentlich abhauen. Dann haben wir ihn aber immer wieder im Fokus gehabt, weil er in so einem Dreher drin stand. Und irgendwann nach einer gewissen Zeit hat das dann halt so gepasst, dass das wie so ein Reflex ist. Dass der Köder so von hinten, das ist mir aufgefallen, von hinten über den Fisch kommt. Das heißt, wenn der Köder über den Buckel kommt, nicht von vorne, dann ist das wie so ein Impuls, dass der da drauf tockt. Und da glaube ich immer wieder, das habe ich schon in meinen Büchern geschrieben, weil er Angelfänge planbar machen, dass das ein Aggressionsbiss ist, dass das kein Biss ist, weil der den Köder nimmt. Und das ist dieser Unterschied zum Ansitzfischen. Und deswegen will ich das hier gleich nochmal mit in den Raum werfen. Und jetzt wollen wir aber wieder zurückgehen zum Circle Hook. Wir haben jetzt geklärt erstmal, dass der in meinen Augen gerade für die Ansitzfischerei prädestiniert ist. Das haben wir jetzt schon mal abgeklärt. Gerade in der Verbindung mit monofilen Vorfächern, dass die eine gewisse Steifigkeit haben. Dadurch kann sich der Haken auch schöner und leichter in das Fischmaul eindrehen. Als ersten Punkt dazu, um das relativ kurz auch zu halten, ich fische das sowohl mit der Unterwasserpose und Steinen als Gegengewicht, aber auch mit der Topwater-Montage, das heißt anstatt einer U-Pose ein Stahlgewicht auf dem Vorfach. Maximal fische ich am Fluss 60 Gramm, meistens ist es der Standard so 40 Gramm, das richtet sich immer ein bisschen nach der Strömung, wo der Köder präsentiert wird. Aber egal mit welcher von beiden Methoden, ich setze überall mittlerweile den Circle Hook, den Striker in der Größe M ein. Da habe ich ein bisschen experimentiert. Es gibt 3 verschiedene Größen und der M ist mein Favorit. Der erste ist mir dann zu klein. Der ist mir eindeutig die S. Ja, der ist mir zu winzig. Ich werde das vielleicht mal beim Boilie-Angeln probieren. Da habe ich es jetzt noch gar nicht eingesetzt. Da habe ich jetzt immer noch den Mr. Waller Hook Größe XXS genommen. Dazu werde ich euch dann aber einen separaten Podcast machen. Hier geht es jetzt um die Präsentation von Blutegeln, Tauwürmern und Köderfisch. Und deswegen, da ist meine favorisierte Größe Striker Größe M. Die Größe L war mir dann wieder zu groß, oder XL besser gesagt. Das ist mir dann wieder zu groß, der ist schwer, der ist klobig, der hat einen sehr dicken Stahl. Und deswegen, also Größe M, der ist wirklich klein, giftig. Und hat mir jetzt so viele wirklich große Fische beim Guiding für meine Gäste beschert. Also da habe ich mittlerweile ein hundertprozentiges Vertrauen. Und dann als allererstes eine Frage, die mich dazu immer wieder erreicht. Das große Thema Anschlag. Denn der Circle Hook wird als das Hakenmodell ja verkauft, wo es nicht mehr nötig ist, einen Anschlag zu setzen. Und da will ich wirklich mir noch mal eine Minute nehmen, um euch erstmal das zu erklären, wie ich da drauf komme. Vor vielen, vielen Jahren, das ist wirklich lange her, ich kann mich sogar erinnern, es war 2009, habe ich eine Dreiergruppe Österreicher gehabt, beziehungsweise waren es Bayern, wo wir in ein Altwasser damals abgespannt haben mit Bojen am Po und ich frühst die Ruten kontrolliert habe. Und bei den Ruten kontrollieren hatte ich damals noch ein großes Boot, weil wir da noch keine Schlauchboote hatten, also so ein 4,80 Meter Boot als Pinne. Und dann habe ich die Rute hochgeholt und da hatte damals noch Einzelhaken-Drilling, Köderfisch drauf. Und in dem Moment, wo ich das Vorfach quasi hatte, habe ich gesehen, dass der Drilling sich vom Köderfisch gelöst hatte. Jetzt wollte ich den nachsetzen, die Rute war noch abgespannt. Und wollte nur den Drilling neu nachsetzen. In dem Moment hat mich aber so ein bisschen die Kehrströmung erfasst und hat das Boot so seitlich weggedrückt, dass in dem Moment Druck auf den eigentlichen Haken kam. Und da ist mir das erste Mal wirklich bewusst geworden, was Druck auf dem Haken ist. Denn ich hatte damals einen 3-0er Haken, also einen Drilling, komplett in der Hand und habe mich dadurch dann festgehalten. weil ich quasi meine Faust einmal komplett um den Haken geschlossen habe. Und da ist mir das damals wie Schuppen von den Augen gefallen. Das sind kleine Haken, so spitze Modelle, also dann die 2.0, deswegen habe ich damals, dann bin ich runter bis auf 1.0. So ganz kleine, giftige Hakenmodelle waren viel schwieriger, sich überhaupt zu halten, wie an so einem großen. An den großen konnte ich mich wirklich, auf Deutsch gesagt, festhalten, obwohl der Druck da schon immens war. Der war teilweise dann so groß, dass ich die Reißleine sprengen konnte, ohne dass ich mir den Haken unter die Haut gerammt habe. Das war so ein wirklich krasser Aha-Effekt. Den möchte ich euch hier definitiv mit auf den Weg geben. Und da ist mir das erste Mal wirklich, wie gesagt, so wie Schuppen von den Augen gefallen. Das war so dann die Zeit, wo das losging, die Hakengrößen zu verringern, weil mir das dann keine Ruhe gelassen hat. Und ein 2.0er Drilling zum Beispiel, der ist so klein, diese Spitzen, dass der jetzt sofort irgendwo schon sticht unter die Haut. Und das ist dieser erste wichtige Impuls, dass der eigentliche Druck eigentlich nie von dem Anschlag ausgeht, sondern von dem Fixpunkt, wie wir unsere Rute präsentieren. Der kann ja verschieden sein, egal ob man an einem Baum abspannt, an einen Stock, an eine Boje, an eine Unterwasserposenmontage mit einem Stein zum Beispiel oder auch Unterwasserposenmontage mit einem Blei. Und das ist ein ganz wichtiger Impuls, den ich euch hier gerne mitgeben möchte. Wenn dieses Setup optimal aufeinander abgestimmt ist, dann reichen 200 Gramm, um diesen ersten Punkt, dass der Haken sich reindreht, selbst zu erledigen. Und dieser zweite Punkt, das große Thema Anschlag, ist in meinen Augen eigentlich immer nur für den Angler wichtig gewesen, nie für den Fisch. Und was heißt das? Für das eigene Vertrauen, dass ich den Haken nochmal gesetzt habe. Denn dieser eigentliche Druck, der dann vorne auf die Spitze ankommt, wenn wir eben auf 50, 80, 150, 250 oder 350 Meter einen Anschlag setzen mit einer 300 Gramm Rute, verpufft der irgendwo hin, aber geht in meinen Augen nie auf die Hakenspitze. Oder so minimal, dass man sich auch sparen kann. Und das ist meine ganze Aussage dazu. Dieser Anschlag, den macht ihr für euch, nicht für den Fisch. Und bei dem Circle Hook ist es noch extremer, denn dieser Haken dreht sich in dem Moment, wo der Fisch den Köder nimmt, automatisch links oder rechts meistens in das weiche Fleisch rein. Allein durch den Gegendruck, wenn eine Rute gespannt ist. Wie gesagt, das kann auch sein, dass ich nur mal einen Schwimmer treiben lasse und es ist Spannung durch die Strömung auf meiner Pose, dass die Schnur spannt. Das reicht in dem Moment schon, um den Haken zu drehen. Das ist der erste Fixpunkt. Oder eben ein Stein, den ich mit Hilfe von einer 40 mm monofilen Reißleine verbinde. Das ist auch ein Fixpunkt. Der setzt den Haken. Was danach passiert mit euren Anschlag, das ist, glaube ich, irrelevant. Also von daher erstmal unabhängig, mit welchen Hakenmodellen ihr da fischt. Aber den Anschlag macht ihr für euch, nicht um den Fisch da besser zu haken. Das zweite ist natürlich, das muss aufeinander abgestimmt sein. Das heißt, die Hakengröße, das hatte ich mit euch gerade schon besprochen, warum das in meinen Augen wirklich wichtig ist, dass so kleinere Modelle viel, viel schlimmer sind beim Hakeffekt an sich wie große, weil auch der Stahl viel dünner ist, die Spitzen viel spitzer sind, das merkt man wirklich und das sind so Punkte, die will ich euch hier definitiv mit beim Podcast auf den Weg geben. Was bei dem Circle Hook so ein Punkt ist, da will ich einmal auf eine Sache eingehen, zum Beispiel die Striker-Haken-Modelle. Ich habe mit Carsten auch darüber gesprochen, ob man das eventuell abändern könnte. Da gibt es so einen Punkt, der ist gut gemeint, aber es gibt da teilweise ein Problem. Und das Problem ist, dass der Haken aus einer Hakenschmiede kommt und ein separater Zulieferer verschweißt die Öhre mit einem Harz. Und das wird quasi wie so ein Tropfen dann auf dieses Öhr gemacht. Und das hat halt den Vorteil, dass wo der Haken Öhr geschränkt wird, dass wir keine, ja, Spitze mehr haben vom überstehenden Metall. Und das Harz dichtet das quasi komplett ab. Das ist sehr schön, dass das wirklich so ist, aber es hat natürlich wie immer auch einen Nachteil. Und der Nachteil ist, das Öhr an sich wird dadurch kleiner. Und mir ist das jetzt erst wieder bei der aktuellen Guiding-Tour aufgefallen, dass das Kunden von mir Monofil fischen wollten von den anderen Hersteller, was auch mit dieser Stärke angegeben war, da musste ich auch wieder so ein bisschen schmunzeln, mit 1 mm, was die doppelt nicht durchbekommen haben. Also die knotenlose Verbindung, ich denke, über 90% von euch werden das kennen, die kriegen das Mono doppelt kaum noch dann da durch. Und das ist wirklich so ein Punkt, achtet bitte darauf. Für mich ergibt sich ja diese Frage nicht, weil ich nur von Zackfishing nicht nur das Endgame-Fisch, sondern auch die kleinen Teile. Es ist klar, das ist nicht nur mein Sponsoring, es ist ja mein Partner. Und da fische ich auch kein anderes Modell. Erstens mal, weil das so viel mitgemacht hat. Ich habe da 100% Vertrauen drin. Und zum anderen ist das für mich selbstverständlich, dass ich eben bei den 0,98, aber auch bei den 1,05 Monolider doppelt durch dieses Hakenöhr hindurch komme. Aber hier auch nochmal der Hinweis, es gibt ab und zu, das ist selten, ich habe das vielleicht bei 10 Hakenmodellen einmal, dass der Harzpunkt auf dem eigentlichen Öhr größer ist wie der bei den anderen 9 Modellen davor. Falls ihr dem das merkt, hier nochmal ein kleiner Tipp, ich nehme dazu meist einen alten Drilling und kratze das vorsichtig so ein bisschen weg und mache mir das dadurch wieder ein bisschen größer. Das will ich euch definitiv hier mal mit auf den Weg geben, weil ich das wichtig finde, dass ihr nicht beim Binden dann immer denkt, oh, um Gottes Willen, was erzählt uns da der Gründer, du kommst ja kaum noch doppelt durch, dass das wirklich wichtig ist, von welchem Hersteller ihr welches Mono kauft. Das wollte ich euch definitiv mit auf den Weg geben. Und dann habe ich einen Kritikpunkt an diesem Circle Hook. Wie ich den umgehen kann, ob ich den umgehen kann, ist mir noch keine Lösung bekannt. Und zwar, dass Riesenproblem ist ja sein größter Vorteil, dieses eigenständige Eindrehen links oder rechts in die Maulpartie. Wir haben nur das Problem, gerade bei kleineren Fischen, Fische bis 1,20 Meter, die haben halt ein relativ kleines Maul. Und dadurch habe ich jetzt das ein oder andere Mal, es ist selten, Gott sei Dank, aber das sehe ich so ein bisschen, was ich nicht schön finde, dass der Haken sich quasi, wenn der sich reindreht, von innen an das Auge reindrückt, beziehungsweise fast schon wieder raus. Weil diese Fische eben so einen kleinen Maulbereich haben, dass der Haken im Verhältnis zur Fischgröße ja zu groß ist. Und das ist mir jetzt ein paar Mal mit Würmern passiert. Das war jetzt wirklich so ein Punkt, ich habe mir das hier aufgeschrieben, da hatte ich mal 8 Fische, allein letzte Saison, wo ich das hatte, gerade an der Elbe, weil ich das eben halt auch mit Würmern fische. Genau dieselbe Haarmethode, geht super und krache auch beide Haken, dann kommt richtig voll mit Würmern. Also das geht auch super und ich gehe da auch mittlerweile weg von dem Drilling, denn das ist auch so ein Learning. Nur weil ich dann 2 Drillinge in der Größe M fische, was ich ja wirklich viele Jahre gemacht habe, um eben viele Köder auf meinen Haken zu bekommen, gehe ich mittlerweile davon zurück, denn mir ist aufgefallen, so 10, 15 Würmer reichen vollkommen, um einen Biss zu bekommen und dass man das nicht ausselektieren kann, nur weil man ein größeres Wurmpaket hat. Es gibt Phasen, wo das so ist, da werde ich euch aber separat dazu Podcasts machen. Da will ich jetzt nicht zu weit ausholen. Ich will euch nur mit auf den Weg geben, dass ich auch diese Methode, genau wie für den lebenden Köderfisch, auch bei der Präsentation von Tauwürmer im Einsatz habe. Das Ganze natürlich dann immer noch ein bisschen verfeinert, da kann man da mal Tintenfischarme mit ausprobieren und so weiter. Aber es funktioniert sowohl für den lebenden Köder eben auch wie für Wurm. Und da ist mir das in der letzten Angelsaison mit 8 Fischen, die hatten alle so in eine Meterkategorie aufgefallen, dass der Circle Hook sich immer von innen in das Auge reindreht. Und das finde ich wirklich schlecht. Das ist natürlich sein Riesenvorteil bei dem Haken, dieser Dreheffekt, aber bei so kleinen Fischen, wenn dieser Maulbereich noch wirklich klein ist, da habe ich ja wirklich Schwierigkeiten, überhaupt da mit der Hand reinzukommen, dann ist das ein Nachteil. Ob man das umgehen kann, boah, da fällt mir natürlich jetzt aktuell die Lösung nicht ein, denn ich weiß nicht, wie ich kleine Fische umgehen soll, gerade in der Verbindung mit Wurm. Hier draußen am Grande Fiume habe ich das selten, aber auch hier ist es mir schon passiert, dass es auf eine 30 cm Forelle, 90 cm Wels kam Und da habe ich aber sehr häufig den Vorteil, dass der eigentlich meistens dann auf diesem Führungshaken sitzt. Auch so ein Vorteil wiederum mit diesem Führungshaken, weil das ja so ein Punkt ist, wo ich auch immer mal die Frage bekomme, warum fische ich denn keine Baitfish-Clips? Und das hat erstens mal mehrere Gründe. Der erste Grund ist die Anbringung vom Köder. Das muss in meinen Augen schnell gehen. Und schnell ist halt, ich tue den Köderfisch in ein Netz, in einen kleinen Unterfangkescher, habe ein Handtuch vor mir, entweder auf den Knien oder dann auf dieser Kiste liegen, und dann wickel ich den da rein und steche den Haken einmal durch die Nase, einen Baitstop drauf und tue den sofort wieder ins Wasser. Eine Arbeit wirklich von ein paar Sekunden, wenn man da geübt ist. Und bei diesen Klammern habe ich immer für mich den Nachteil gehabt, dass ich den ja von rechts nach links oder links nach rechts, das ist ja dann egal, aber durch beide Nasenlöcher führen muss. Und da habe ich mich schon immer extrem schwer getan. Da muss ich die zumachen, dann brauche ich wieder eine Hand, dann muss ich quasi den Köder mal kurz loslassen, um die Klammer zu schließen. Dann ist die relativ klein, das überstehende Ende, was da aus dem Nasenloch kommt. Also das ist dann Gefummel, und wenn der dann anfängt zu schlagen, dann dauert das ewig, dann brauche ich viel Druck mit der Hand, dann zerdrücke ich ja teilweise schon den Köder, bevor ich ihn aufgezogen habe. Und deswegen bin ich nach wie vor noch ein Freund von diesen Führungshaken. Mr. Wallerhook ist das bei mir, XXS, so Köder bis 40 cm, absolut ausreichend, und wie gesagt, der Circle Hook Größe M. Eigentlich nur mit dem Hintergedanken, dass ich das so schnell aufziehen kann, ein Baitstop drauf, und ja, das ist eine Arbeit von ein paar Sekunden und fertig. Und deswegen nehme ich keine Clips. Und dann, wie gesagt, habe ich sehr häufig das Phänomen, wenn ich kleine Welse hier fange auf Lebendköder, dass die auf dem Führungshaken hängen. Ganz selten auf dem Circle Hook, weil der den Köder meistens gar nicht so weit reinbekommt. Deswegen hängt der sehr oft auf dem Führungshaken. Und dadurch entsteht diese Verletzungsgefahr nicht. Bei Würmern sieht das anders aus. Da kriegt er eben auch 10, 20 Würmer komplett mit einmal eininhaliert. Und dann greift auch sehr häufig der Circle Hook, was ich gerade erzählt hatte, was ich als Nachteil sehe. Aber auf der anderen Seite ist das auch wiederum ein Vorteil. Und dadurch seht ihr immer, wie eng alles zusammenliegt. Es hat alles seine zwei Seiten. Und zum Beispiel sehe ich es als Vorteil bei diesem Circle Hook, dass wir Katzenwälse kaum noch haken. Wenn die sich haken, hängen die fast immer nur auf dem Führungshaken. Mit dem Circle Hook sind das meistens wirklich große Katzenwälse. Also die sind dann meistens 60, 70, 80 Zentimeter oder größer, die den Circle Hook damit rein, weil die so ein kleines Maul haben, dass der meistens nie greift. Und wenn die hängen, hängen die meistens auf den Einzelhaken, quasi auf dem Führungshaken, dem Mr. Wallerhook. Also auch hier diese paar Sätze noch dazu. Das ist definitiv in meinen Augen ein Vorteil, denn früher habe ich sehr häufig schon gehabt, gerade bei der Verwendung dann von dem Mr. Wallerhook Größe S, dass der Katzenwels ganz schnell auf diesen dann hing, weil er den eben noch mit reinkriegt. Aber aufgrund der Form von dem Circle Hook eben, der sich nicht so reindreht, weil das Fischmaul bei denen so klein ist. Das sehe ich auch wiederum als Vorteil. Ja, alles in allem, ein wichtiger Punkt da noch. Ich hatte es so ein bisschen, glaube ich, unterschwellig schon angedeutet. Ja, ich hatte mit diesem Hakenmodell Fehlbisse. Und da will ich mal ganz kurz darauf eingehen, denn ich habe es mir extra dazu aufgeschrieben. Ich hatte einen Fisch in der Angelsaison 2026, gerade ganz aktuell, in 3 Wochen Ansitzguiding, der mir ausgeschlitzt ist. Und das ist so ein Phänomen, das habe ich extrem selten. Ich habe auch hier jetzt mal meine Aufzeichnung mal rausgesucht. Da steht jetzt nicht ein anderer Fisch drinne, wo das so war. Der Fisch wollte wieder in ein Hindernis rein. Es war starker Nebel. Ich habe dann noch mit an die Rute gegriffen. Und dann dachte ich erst, der wäre abgerissen, aber der ist ausgeschlitzt. Passiert extrem selten. Der kam auf eine abgespannte Montage, dass so ein Fisch wieder ausschlitzt. Denn das kann ich euch gleich dazu sagen, wenn ihr die Circle Hooks das erste Mal in Verwendung habt, legt euch eine Lösezange schon parat. Ich habe jahrelang nie eine Lösezange gebraucht bei den normalen Hakenmodellen. Aber bei einem Circle Hook braucht ihr immer eine Lösezange. Der sitzt so abartig in diesem weichen Fleisch, das ist wirklich heftig. Den kriegt ihr mit den Fingern kaum raus, weil ihr den meistens auch kaum seht, weil der so klein ist. Und das ist auch so ein Punkt, den ich noch gerne mit ansprechen will. das Loch, was da zurückbleibt, ist meistens viel kleiner wie bei normalen Haken. Und das liegt daran, dass der sich eben so reindreht. Und das ist wichtig beim Lösen von dem Haken. Ihr müsst ihn im Prinzip genauso rausdrehen, wie der sich reindreht. Das ist ein bisschen natürlich immer schwer beim Podcast zu erklären, wie ich das meine. Aber für diejenigen, die das noch nicht im Einsatz hatten, die werden das dann spätestens merken, wenn sie das erste Mal die Löserzange ansetzen. Den könnt ihr nicht einfach wieder rausziehen, sondern ihr müsst den so nach und nach rausdrehen. Und so merkt ihr dann auch selber, wie der Haken sich reingedreht hat, wo der Fisch euren Köder genommen hat. Also das ist so ein Punkt, der wichtig ist, definitiv bei der Verwendung von Circle Hooks immer eine Lösezange da zu haben. Sonst kriegt ihr den Haken ganz oft nicht mehr raus. Und auch wenn der Haken den einen oder anderen zu klein vorkommt, ich habe damit so viele dicke Fische jetzt gefangen, jenseits der 2,50, also wirklich ein paar sind da jetzt gefallen, auch ganz aktuell wieder, wo ich ja diesen Haken nicht mehr missen möchte. Ich habe da 100% Vertrauen. Und abschließend möchte ich euch noch ein paar Sachen dazu sagen, was vielleicht der eine oder andere auch interessieren wird. Diese Haken, wenn ihr die aus der Packung nehmt, ich habe immer sehr häufig das Gefühl, dass zum Beispiel Mr. Wallerhook in der Größe S viel spitzer ist, wie zum Beispiel so ein Circle Hook. Der ist auch vom Stahl extrem dick im Verhältnis zu seiner Größe. Also der ist schon sehr dickdrähtig, aber natürlich auch hier wiederum der Vorteil, aufbiegen war gestern. Das ist mir noch nie gelungen. Selbst beim krassesten Hänger habe ich mal den Haken wieder hochgeholt mit einem Anker. Und selbst da war der nicht aufgebogen. Und da war wirklich viel Druck auf den Haken. Da war der Mr. Wallerhook in der XXS ja schon kerzengerade. Da war der noch nicht mal ansatzweise, dass man das sehen konnte. Also ich glaube, der bricht der Ära, bevor der sich verbiegt, weil der halt wirklich dick ist im Stahl. Und durch dieses dicke Material habe ich irgendwie das Gefühl, dass diese eigentliche Hakenspitze relativ stumpf sogar ist. Ich finde die nicht so giftig wie zum Beispiel bei den kleinen Mr. Wallerhook oder beim Mr. Wallerhook Größe S. Das ist mir aufgefallen, aber es reicht vollkommen, weil der Druck, wie gesagt, der Haken gräbt sich selber ein in dem Moment, wo der Wels euren Köder nimmt. Und dadurch funktioniert das trotzdem perfekt. Ich möchte euch aber hier nochmal einen Punkt mit an die Hand geben, den ich wichtig finde. Die Sache, dass ihr Haken nachschleift, könnt ihr bei den Haken eigentlich so gut wie vergessen, durch die Form der Hakenspitze. Ihr könnt quasi nur eine Hakenseite überhaupt ein bisschen schleifen und von der anderen kommt ihr nicht mehr bei. Also das ist so ein Wermutstropfen, guckt die regelmäßig durch und ihr merkt das dann schon, wenn die Spitze richtig einen weggekriegt hat, dann ist die wirklich platt. Und im Gegensatz zum Beispiel zu dem Mr. Wallerhook, was ich relativ öfter schon hatte, gerade bei dem Vertikalangeln am Grund entlang, wenn ich da mal kurz zwischen den Steinen so gehangen habe, oder zum Beispiel auch bei dem Blade, der ist der Haken auch verbaut, das ist ein Köder, der jetzt erst kommt, das ist ein Chatterbait, wo der Mr. Wallerhook als Fanghaken verbaut ist in der Größe S. Da werdet ihr das häufiger haben, wenn ihr in einer Steinpackung hängt, dass der Haken, also die Hakenspitze, nach oben weggebogen ist, je nachdem, wie der hängt oder nach unten. Aber das passiert euch beim Circle Hook eigentlich nicht. Deswegen kontrolliert das und die müsst ihr aussortieren. Also von daher, die müsst ihr definitiv wegschmeißen. Ihr braucht dafür keine Pfeile mehr, die könnt ihr nicht nachbearbeiten. Beim Mr. Wallerhook geht es nur bis zum gewissen Grad, denn wenn die Spitze zu heftig weggebogen ist, auch hier lieber, nehmt da das Geld in die Hand, wie für irgendwelchen anderen Scheiß. Da lieber die ein oder andere Packung Haken mehr gekauft, wie zu wenig. Und wenn ihr ein schlechtes Gefühl noch habt bei den Haken, ich kontrolliere die immer nach jedem Fisch, dann lieber ein neues Modell drauf aufs Vorfach und dann seid ihr wieder am Start und habt da 100% wirklich Vertrauen drin, dass das dann auch greift. Ja, wie gesagt, Fehlbisse extrem selten. Letztes Jahr hatte ich einen beim festen Umlenken mit einer Topwater-Montage, wo die Rute runterging. Der Fisch hat sofort Schnur genommen und dann kam sie zurück und er hing einfach nicht. Und das war einer letztes Jahr 2025 in 16 Guiding-Wochen. Das war beim Guiding und das sind diese privaten Angeltare nicht dabei. Aber das war so ein heftiger Fisch, wo ich ihn bis definitiv gesehen habe. Allein schon durch die Distanz, das war eine Rute auf über 300 Meter und der ist ja so nein, also das ist definitiv auch kein 1,80 Meter Fisch, da weiß ich ungefähr, was da auf mich zugekommen wäre, aber der war weg, der Fisch. ehe wir an der Route waren. Und deswegen ist der ja notiert und alle anderen Fische habe ich damit gefangen. Und dieses Jahr, wie gesagt, hat man das erste Mal das Phänomen im Drill, dass wir über dem Fisch waren und der ja brachial Schnur genommen hat und auf einmal war er weg und ist ausgeschlitzt. Das wollte ich euch alles zu diesem Thema Circle Hook dazugeben. Also das Thema Anschlag in meinen Augen völlig überrepräsentiert. Macht euch da keine Gedanken. Denn wenn ihr seht in meinen Videos, dass ich da anschlage, was für die meisten wie ein Anschlag aussieht, ist im Prinzip immer nur, um Schnüre aus Ästen rauszubekommen. Denn ich lenke, wenn irgendwie möglich, meine Schnüre immer um. Und solche Impulse mit der Rutenspitze, wenn da Spannung drauf ist, der Fisch zieht auf der einen Seite und ich habe die Rute auf der anderen, ist das eben sinnvoll, da so leichte Schläge reinzumachen, damit die Schnur aus diesen Büschen rausfällt. Und deswegen sehen sehr häufig Leute diese Anhiebe in den Videos, wo die denken, ich schlage da an, um den Haken zu setzen. Nein, der Hintergedanke ist ein ganz anderer, ich will die Schnur aus dem Baum bekommen. Und deswegen der Anschlag, den macht ihr für euch, nicht für den Fisch. Und den könnt ihr eigentlich getrost weglassen, denn, das hatte ich euch auch versucht zu erklären, der Druck, der auf den Haken ankommt, allein schon durch das Thema Umlenken mit Bandsticks, das Umlenken über Bäume, das Umlenken am Ufer über Boje zum Beispiel, wenn ich im Wasser dann also einen Fixpunkt brauche, wo ich keinen Stock mehr setzen kann, das ist alles unter Schwingung, unter Spannung und da ist der Druckpunkt immer das eigentliche Gegengewicht, sei es die Boje, sei es der Baum, sei es der Stock, was auch immer, das setzt den Haken, nicht euer Anhieb. Weil der Druck, der dann da vorne drauf kommt, ist ab einer gewissen Distanz so minimal, dass das ja komplett nebensächlich ist. Komplett nebensächlich. Achtet lieber darauf, dass die Hakenspitze noch schön spitz und griffig ist. Achtet immer schön auf eure Vorfächer. Wie gesagt, mein favorisiertes ist Monoliter 0,98. So, und alles andere ergibt sich dann von selbst im Gebrauch. Habt immer eine Lösezange dabei, sonst kriegt ihr die Haken nie mehr raus, wenn sie gesessen haben. Und ansonsten hier nochmal der Hinweis, was ich am Anfang schon mal gesagt hatte. Wenn ihr Fragen habt, Kritik, Anregung, meldet euch gerne bei mir über Instagram oder auch auf meinen YouTube-Kanal. Dann gehe ich das immer einzeln durch. Oder beim nächsten Livestream auf YouTube und verfolgt mich dazu einfach auf Instagram. Da gebe ich das immer bekannt, wann das genau losgeht. Und dann könnt ihr dort live im Chat eure Fragen stellen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg am Wasser. Euer Benny